Im Aufsatz eines Drittklässlers ist zu lesen, bei uns im Haus hat jeder sein eigenes Zimmer, nur Papa nicht, der muss bei Mama schlafen. So wie sich dieser Pimpf Sorgen macht um seinen Vater, ist der David, von dem wir gerade die Berufung gelesen haben, besorgt um Gott. Ich möchte uns aus dem zweiten Buch Samuel aus Kapitel 7 zunächst einmal drei Verse vorlesen. 2. Samuel 7, da heißt es: Es geschah, als der König, also David, der nun als König etabliert war, als er in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsherum Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Feinden, da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in einem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König: Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Es hätte David kaum besser gehen können als in dieser Phase seiner Regierung. Er bewohnt einen pompösen Palast. Es riecht noch nach frischer Farbe in seinem Thronsaal. Die Israeliten halten viel von David, die Feinde Israels halten Abstand, die Tributzahlungen halten an, die königlichen Truhen fließen über von Gold und Silber. Das war so diese Glanzzeit in der Regierung des Königs David. Er ist ja ein König, der in eine Menge von Kriegen verwickelt ist. Die letzte Schlacht war in Kapitel 5, die nächste wird in Kapitel 8 geschlagen werden. Aber das hier ist so etwas wie ein Zwischenspiel, ein friedliches, ein ruhiges Zwischenspiel, das wie so eine Bridge in einem Lied ist. Wir haben das ja manchmal, dass wir so eine Bridge haben, die eine Strophe mit der anderen oder mit dem Refrain verbindet. Und manchmal ist so ein Musikstück nochmal so in der Mitte angebracht, um dann zu so einem eindrucksvollen Finale anzusetzen. So sehe ich den König David in dieser Phase. Er genießt eine ruhige Zeit. Und ruhige Zeiten sind gute Zeiten, sind Zeiten, die geeignet sind, mal durchzuatmen, Zeiten, die geeignet sind, mal nachzudenken, ein bisschen mal eine Bilanz zu ziehen über das, was war, was kommen könnte, vorzuplanen. So eine Urlaubszeit wie die, in der wir uns befinden, ist so eine Zwischenzeit und Gott gönnt es uns, dass wir immer wieder auch zur Ruhe kommen. Diese Ruhe will recht genutzt sein, die wollen wir nicht auch mit Aktivitäten bis zum Platzen vollpacken, sondern die wollen wir schon auch dazu nehmen, vor Gott zu sein und mit ihm auch über die Zukunft nachzudenken. Also wenn ich Urlaub hinter mir habe, dann überkommt mich am Ende oft so die Kreativität. Ich könnte glatt mal wieder ein Buch schreiben, manchmal tue ich das auch, manchmal lese ich auch nur eins. Also manches verwirklicht man dann auch von den neu gefassten Plänen, manchmal bleibt man auch ein Stück dahinter zurück. Jedenfalls in diesen Zwischenzeiten des Lebens werden manche Träume geweckt und manche Ziele gesteckt. Viele haben in so einer ruhigen Lebenszeit festgestellt, welche Berufung Gott für sie vorgesehen hat. Wer zum Beispiel auf einer Freizeit gewesen ist, wie wir sie jetzt gerade hinter uns haben, das sind ja oft intensive geistliche Zeiten, wo wir nicht nur das Wort Gottes hören, sondern uns auch darüber austauschen, wo wir miteinander beten und Gedanken, Ideen miteinander tauschen. Manche sind vielleicht im Gottesdienst auf solche neuen Ideen gekommen oder vielleicht bei dir zu Hause in deinem Zimmer, wenn du in der Bibel geblättert hast und bei einem Gedanken gelandet bist, der dich einfach nicht mehr loslässt. Wahrscheinlich kennen viele das von uns, Gedanken, die einem plötzlich wichtig erscheinen und dass aus diesen Gedanken, die Gott uns nun gibt durch sein Wort und dann auch durch seinen Geist selbstverständlich, wird dann so ein aufregendes Ziel und du sagst, das ist es, da will ich hin, so kann ich mir vorstellen, mich für Gott und seine Sache einzusetzen. In diesen Zwischenspielen des Lebens ereignet sich so etwas leicht oder häufig. Manchmal ist dieser Traum von Gott, manchmal auch nicht. Und oft ist es schwer, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ist das ein Gedanke, den mir Gott eingegeben hat, oder ist es eine eigene Idee? David sitzt also in seinem mit Zedernholz getäfelten Oval Office. Er denkt nach, er fängt an zu träumen. Er redet mit einem Freund, einem prophetischen Ratgeber. Er redet mit Nathan über seine Träume. Es war der 20. September 2006, als ich einen Freund zum Essen eingeladen habe, Boris Paschke. Er war damals der Jugendpastor der FEG in Dillenburg. Ich habe mit Boris zusammen an der FTH studiert, kennen und schätzen uns sehr. Und ich habe ihm erzählt von meiner Idee eines wöchentlichen Jugendgottesdienstes. Ich hatte vorher ein halbes Jahr für so eine Idee gebetet. Ich hatte bis dahin mit niemandem darüber gesprochen. Aber dann habe ich Boris eingeweiht und er gab zu verstehen, gefällt mir. Und das war so die Geburtsstunde des Sonntagabendtreffes Satt in Dillenburg. Und auch dieser Nathan hier klickt sozusagen, gefällt mir an. Nathan sagte zum König, geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Ist das nicht ein guter Freund? Gute Freunde ermutigen einander. Und Nathan, der schon auch durchaus andere Botschaften an David richten musste, ist ganz auf seiner Seite. Er sieht, dass Gott sein Leben gesegnet hat und so bestätigt er ihm, der Herr ist mit dir, tu alles, was du im Herzen hast. Das hört man doch gern. Was genau hat David jetzt in seinem Herzen? Ich würde sagen, es ist eine Begeisterung. Das ist so eine Kreativität. Vielleicht ist es eine besondere Begeisterung, weil es ist eine Begeisterung für Gott. Es ist eine heilige Begeisterung. Diese heilige Begeisterung hatte David bereits gezeigt, als er die Bundeslade mit den Gesetzestafeln von Vater Mose zusammen mit allem Drum und Dran nach Jerusalem geholt hatte. Jerusalem war ja die politische Hauptstadt geworden, wo die amerikanische Botschaft schon lange ihren Sitz hatte. Jetzt sollte es auch die geistliche Hauptstadt werden. Ja, das ist die Stadt des Volkes Gottes. Aber es beunruhigt David, dass Gott unten bei Sturm und Regen Camping macht, während der König oben im Turm seiner Residenz sitzt. Er sieht diesen starken Kontrast zwischen diesem Zelt und eben seinem gut ausgestatteten Leben, das er als König führt. Nicht, dass David Angst gehabt hätte, Gott könnte sich eine Lungenentzündung holen, sondern er will einfach, dass Gott mit all seinen heiligen Möbelstücken eine dauerhafte Wohnung bezieht. Gott hat zwar noch nie in einem festen Haus gewohnt, David aber ist dazu fest entschlossen, das zu ändern. Ist es primitiv, Gott ein Haus anzubieten? Wir würden sagen, ja, also Gott bewohnt doch die himmlische Herrlichkeit. Also dagegen verblasst ja jeder Königspalast. Gott ist der König aller Könige. Er ist umgeben von unzähligen Engelscharen, die ihm zu Diensten stehen. Und wenn wir nur diesen kurzen Blick in der Offenbarung in die himmlische Herrlichkeit werfen, wo es Straßen aus Gold gibt und so, da ist es doch geradezu primitiv, jetzt zu meinen, Gott solle ein Haus, einen Tempel, auch wenn sich David den noch so schön vorgestellt hat, auf der Erde beziehen, eine Immobilie für den Schöpfer der Welt. Natürlich, der Himmel ist Gottes Hauptregierungssitz, ganz ohne Frage. Aber Ludwig II. Etwa baute gleich drei Schlösser und bewohnte auch diese drei Schlösser im Wechsel. Und so könnte Gott doch zumindest eine Residenz hier auf der Erde haben. Das war die Idee und Vorstellung von David. Eine Wohnung bei den Menschen. Ein guter Gedanke, ein ehrenvoller Gedanke, den David da hatte. Wenn zwei in eine Bude ziehen, also beieinander wohnen wollen, hoffentlich haben sie vorher geheiratet, dann teilen sie ihr Leben. Und wenn David sagt, wie wäre es Gott, wenn du zu uns ziehen würdest, dann wünscht er sich, Gott nahe zu sein. Dann wünscht er sich eine intensive Nähe zu Gott, intensive Gemeinschaft mit ihm, dem Herrn. Ein Haus für Gott. Ja, Gott passt sich uns an. Also Menschen wohnen in Häusern und Gott passt sich Menschen an. In Christus hat er das ja so deutlich gezeigt, wie es nur irgendwie möglich ist. Ich gehe auf dich ein, ich komme zu dir und ich ändere mich für dich. Ich komme. So, jetzt sehen wir uns aber die Antwort Gottes an, die er noch in derselben Nacht dem Nathan mitteilt. Und wir schauen jetzt mal weiter von Vers 4 an. Da heißt es nämlich, und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan: Geh hin und sag meinem Knecht zu David, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tage an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israel, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt: Warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David sagen: So spricht der Herr der Heerscharen, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein sollst über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist. Und ich habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf der Erde sind. Und ich setze dich für mein Volk, für Israel, einen Ort Ich setze für mein Volk Israel einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stelle sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, und ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. An dieser Stelle muss Gott eine Pause einlegen, weil Nathan in der Schreibhand einen Krampf bekommen hat. Moment, und ja, geht schon wieder, jetzt kannst du weitermachen. Und das soll er ja alles dem David mitteilen, das muss der Nathan sich also alles merken. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und in Vers 16 heißt es dann noch: Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Das ist eine Nachricht, die nun Nathan empfängt und gleich an David weitergibt, die dieser erst einmal verdauen muss. Am Tag vorher hatte Nathan gesagt: Der Herr ist mit dir, setz deine Pläne um. Und jetzt, Stunden später, hört Nathan Gott sagen: Kommt nicht in Frage. Da hast du also zunächst einmal diese große Ermutigung bekommen. Und da gedeihen natürlich deine Pläne noch weiter. Und dann plötzlich wird ein Riegel davor geschoben. Nathan hatte zuerst Gott nicht gefragt. No prophet is perfect. Ich glaube, dass Nathan hier ein bisschen zu vorschnell mit seiner Antwort gewesen ist. Wir lassen uns auch schnell mitreißen von der Begeisterung anderer. Wir sind dann schnell auf der Seite dessen, der nur so sprüht vor Ideen. Aber wenn jemand dich um einen wichtigen Rat bittet, dann such nicht nach einer Antwort, verzweifelt nach einer Antwort, was soll ich ihm jetzt sagen, sondern lass dir ein bisschen Zeit, geh erst einmal ins Gebet, frage zunächst einmal Gott, sei weise und klick nicht gedankenlos gefällt mir an. Ob Gott alles gefällt, was wir mit gefällt mir markieren, ist die Frage. Die Idee war ja gut, die David hatte, geradezu großartig, ein wunderbarer Plan, aber eben nicht Gottes Plan. Und das ist schwer auszuhalten. Wie heißt es in der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht so schön? Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Das hatte mir mal Theo Lehmann geschrieben, als ich ihn um einen Termin gebeten habe, und dann hat das alles nicht gepasst. Da hatte Bertolt Brecht zitiert und hat mir dieses Verschen geschickt. Das geht noch weiter, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug durch sein höheres Streben, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Also will sagen, wir planen, und es ist ehrenwert, dass wir unsere Pläne haben und dass wir Ideen schmieden. Und weil das durchaus ein schöner Zug von David ist, hängt Gott noch Folgendes an in Vers 12. Wenn du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. David, dein Tempel wird gebaut durch deinen Sohn. Nicht durch deine Anstrengungen, sondern durch die deines Sohnes wird der Traum Wirklichkeit werden. Ist also der Gedanke, den David hatte, falsch gewesen? Keineswegs. Gott stimmt diesem Plan zu. Gott bestätigt, dass die Idee gut ist, dass sie umgesetzt wird. Wenn Gott Nein sagt oder wenn Gott sagt, noch nicht, dann muss das nicht unbedingt gegen den gerichtet sein, der diese Idee hatte. Dann muss das nicht unbedingt eine Ablehnung sein. Ich denke an meinen Freund Heiko Hagemann, der ist Leiter des deutschen Zweiges von New Tribes Mission, die sich jetzt irgendwie anders nennen, Ethnos 180 oder so. Sein Wunsch ist immer der gewesen, nach Russland zu gehen. Als er an der Bibelschule gewesen ist, dann hat er sich deshalb ausbilden lassen, für Mission fit machen lassen, weil sein Herz für dieses große Land und die Menschen dort geschlagen hat. Sein fester Entschluss war, nach Russland zu gehen. Aber Gott hat jeden Schritt in diese Richtung hat er verhindert, sodass er jetzt schon mittlerweile seit Jahrzehnten eine sehr gute Arbeit von Deutschland aus macht und viele Missionare nicht nur nach Russland, in viele andere Länder dieser Welt gesandt hat. Gott hatte einen anderen Plan für ihn. Benedikt Peters, den ihr vielleicht kennt, hat den großen Wunsch im Herzen gehabt, nach Pakistan zu gehen und dort den Menschen zu dienen. Gott hat diesen Plan verhindert und jetzt dient er ihm eben auf andere Art und Weise unter großem Segen. Paulus und Timotheus sind daran gehindert worden, nach Asien zu gehen, wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 16 anschauen. Gott beruft nicht jeden dazu, einen Tempel zu bauen. Gott beruft nicht jeden dazu, das, was in sein Herz kommt, dann auch Wirklichkeit werden zu lassen. Man kann an der Sache mitarbeiten, man kann so eine Sache auch irgendwie vorbereiten, aber manchmal hat Gott für eine individuelle Situation ganz andere Vorstellungen als wir. Und Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht andere Vorstellungen hätte, wie wir sie als Menschen auch haben können. Er beruft manche Leute dazu, Soldaten zu sein. Das war nun mal die Hauptaufgabe des David. Er hatte, das war ja nun der Grund, Blut an seinen Händen. Und deswegen hat Gott gewollt, dass Salomo den Tempel baut. Er beruft manche, im Schützengraben zu liegen. Manche sind berufen, Jesus auf fremdem Boden zu bezeugen, irgendwo in der Welt. Aber nicht jeder ist dazu berufen. Wenn Gott Nein sagt, dann sag Danke. Dann sag Danke, weil seine Pläne sind gut. Wie reagiert David jetzt? Also Gott hatte Nein gesagt. Erwidert er jetzt, komm Gott, mach schon, sei kein Spielverderber. Manche denken vielleicht, ich habe vielleicht nicht genug gebetet, okay, muss Gott ein bisschen Druck machen. Es gibt ja Beispiele in der Bibel, ja, wenn ich da an die Witwe und den Richter denke, wo die Witwe einfach nicht, der Richter hat immer gesagt, lass mich in Ruhe und so, und dann hat sie gesagt, ich werde dranbleiben, werde ihn auf Schritt und Tritt verfolgen, bis da, und am Ende tatsächlich, er verschafft ihr Recht. Hier lesen wir, da ging der König hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder. Lasst uns mal lesen von Vers 18. Der König David ging hinein, setzte sich vor dem Herrn nieder. Der hat jetzt nicht irgendwelche besonderen äußeren Gebetshaltungen eingenommen. So wie bei einem Treffen mit einem Freund setzt er sich sozusagen mit Gott zusammen. Er setzt sich nieder und dann sagt er: Wer bin ich, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch nicht zu gering in deinen Augen, Herr. Jahwe, du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hin geredet und dies als Weisung für Menschen, Herr Jahwe. Wer bin ich, fragt David. Und wir haben die Berufung eben im ersten Buch Samuel, Kapitel 16, gelesen. Berthold hat uns das vorgestellt, wie Samuel in das Haus eines einfachen Bürgers, Isai, der also nicht Teil irgendeiner Dynastie gewesen wäre, den Samuel sendet, um einen Ersatz für Saul zu salben. Und keiner kam auf die Idee, dass es der Jüngste sein könnte, der gerade draußen bei den Schafen war. Und das fällt David jetzt ein, dass er sich die Frage stellt: Wer bin ich eigentlich? Ich bin der Sohn eines normalen Bürgers und bin König geworden, ein Bürgerking sozusagen. Ich bin der Jüngste. Ich habe Schafe gehütet. Also welch eine Gnade ist mir bisher in meinem Leben widerfahren. Und statt jetzt beleidigt zu sein und statt die Brocken hinzuwerfen, was menschlich ist und was manchmal unsere Reaktion ist, schaut er auf sein Leben und sieht darin die Gnade Gottes, die ewig währt, wie wir das heute Morgen in der ersten Stunde hatten. Und ich möchte dir auch sagen, wenn Pläne nicht so in Erfüllung gehen, und das kennen wir alle, dass wir uns was vorgesetzt haben und Gott das irgendwie verhindert hat, dann wirf auch du die Brocken nicht hin, sondern wirf mal einen Blick auf dein Leben. Wer bin ich, dass mein Haus bewahrt ist, während andere zurzeit von Waldbränden bedroht werden? Auf der Freizeit war einer dessen Eltern in Griechenland, also er hat griechische Wurzeln, eine Ferienwohnung haben, da ist alles nur noch Kohle. Da ist nichts übrig geblieben. Und die sind dann da in diesem Trümmerhaufen herumgelaufen, haben geguckt, ob noch irgendwas Verwertbares da ist, war aber nichts. Wer bin ich, der ich heute Morgen aufgestanden bin, mich an einen gedeckten Frühstückstisch, also decken musste ich vielleicht noch selber, aber dass alles da war im Kühlschrank und dass ich es so gut habe? Wer bin ich, der ich in einer Familie aufgewachsen bin, während andere in einem Waisenhaus aufwachsen mussten? Und welch eine Gnade hat Gott bisher in meinem Leben gezeigt? Traum hin, Traum her, sagt David, ich bin ein gesegneter Mensch. Und er betet Gott an, sogar in diesem Moment, der für ihn eine schwere Enttäuschung gewesen sein muss. David preist Gott, er dankt ihm. Dankbarkeit ist nicht nur so ein Dank, wie man das vielleicht Kindern beibringt. Unsere Mathilda müssen wir immer wieder mal so mit dem Schubs und Ellenbogen sagen, sag Danke, selbst wenn es zartbitter ist, die sie gerade geschenkt bekommen hat, sag Danke. Das ist nicht nur eine Sache, wo ich jetzt in der Predigt neu daran erinnert werden muss, sag Danke. Sondern das ist irgendwie eine Haltung. Ich würde schon unterscheiden Dankbarkeit und Danke sagen. Also Danke sagen ist schon mehr als Dankbarkeit. Da denke ich, das ist das klassische Beispiel an die 10 Aussätzigen, die Jesus gesund gemacht hat. Dankbar waren die alle 10, garantiert. Also die waren vorher dem Tod geweiht. Und Jesus macht sie gesund, die waren alle 10 dankbar, aber nur einer kommt zurück und sagt Danke. Und dann fragt Jesus, wo sind die 9? Ist enttäuscht über die 9 und stellt den Dank des einen heraus. Also schon, das ist schon gut, wenn wir Danke sagen. Und dazu sollten wir, das sollte nicht nur eine Haltung sein. Und trotzdem, es gehen uns schon auch oft so viele andere Gedanken durch den Kopf. Dann ist das Danke nur so eine Formsache bei uns. Ich weiß nicht, wie du hergekommen bist, was du gedacht hast, als du dein Auto draußen geparkt hast, ausgestiegen bist. Werde ich ihn oder sie treffen? Wird die Predigt mir wohl gefallen? werden sie Lieder singen, die ich gerne singe oder so. Wenn solche Gedanken, wenn wir sonntags zum Gottesdienst kommen, uns ausfüllen, dann werden ganz schnell Maulen gefördert und Dankbarkeit erstickt. Die Wahrheit ist ja, dass selbst wenn wir bis zum Ende unseres Lebens nichts empfangen würden, als das, was wir jetzt haben, da hätten wir trotzdem jeden Tag Grund, von Herzen Danke zu sagen. Wie gut geht es uns? Danke, Herr Gott, für das Leben, das er dir gibt, für die Atemluft, dass du ihn loben kannst. Dank ihm für deine Gesundheit. Dank ihm für die Kraft, die Gott dir gibt. Dank ihm für die lieben Menschen um dich herum. Dank ihm für dein Zuhause, ob das aus Zedernholz besteht oder was auch immer. Warum konzentrieren wir uns so oft auf das, was wir haben wollen und so selten auf das, was wir bereits haben? Das können wir von David lernen. Er schaut auf das, was er hat, und er kann nicht anders, als Gott zu danken. Wenn wir klagen und dann Enttäuschung auch ausdrücken, dann spielen wir die Segnungen Gottes runter. Und das ist bekannt, dass wir Deutschen im Maulen und im Klagen den Weltmeistertitel Jahr für Jahr oder alle 4 Jahre, weiß nicht, wie das ausgetragen wird, wiederholen. Ich lege in meinem Dienst für Gott jeden Monat zwischen 1.000 und 2.000 Kilometern auf bundesdeutschen Autobahnen zurück. Und mir geht es ähnlich wie dir. Was ich hasse, sind Staus, rote Ampeln. Das ist, ich glaube, wenn es im alten Ägypten schon Autos gegeben hätte, dann wären Staus eine der 10 Plagen gewesen. Also ich finde, wenn ich mal fluche, dann hinterm Steuer. Genau, weil ich vielleicht manchmal auch etwas knapper losfahre als du. Ich habe einmal an einem Wochenende 22 Stunden in meinem Auto verbracht, weil es nicht weiterging. 22 Stunden. So, da steigt der Blutdruck und die Segnungen Gottes fallen dabei schnell herunter. Auch hier möchte ich in so Situationen von David lernen und ich möchte meine Dankbarkeit weiterentwickeln. Ich glaube, dass es 3 Stufen der Dankbarkeit gibt. Es gibt einmal die Grundschuldankbarkeit, es gibt die Oberstufendankbarkeit und es gibt die Universitätsdankbarkeit. Die Grundschuldankbarkeit bringt dir das Danken bei, wie du das als Kind gelernt hast, sag Danke. Gell? Und dann machen wir das auch. Gut, super Gott, vielen Dank, du hab Dank und ich meine Ruhe so. Zweite Stufe ist schon besser, die Oberstufendankbarkeit. Paulus sagt in allem Dank. Also in jeder Situation kannst du etwas finden, wofür du danken kannst. Immer. Wende also deinen Blick weg von geplatzten Träumen und konzentriere dich auf das, wo Gott dich segnet. Sag in allem Dank. Wenn du aber echte Freude suchst, dann empfehle ich dir die Universitätsdankbarkeit. Diese Dankbarkeit schlicht findet sich nicht nur mit dem ab, wie es ist, oder beschränkt sich auf das, was ich jetzt habe, sondern da ist man sogar im Vertrauen auf Gott für die schlechten Dinge an sich dankbar. Das ist so irgendwie der Mount Everest der Dankbarkeit. Da bist du wirklich auf der Höhe und da ziehen dich widrige Umstände nicht so schnell runter. Hast du ein gesundheitliches Problem? Die meisten von uns, also ich meine, wer keine großen Probleme hat, für den sind die kleinen Probleme große Probleme. Oder gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in der Familie? Gibt es ein finanzielles Defizit oder Engpässe? Du und ich, wir sollten im Glauben an den Punkt kommen, an dem wir sagen, ich danke dir Gott, du benutzt diese Sache in meinem Leben, du hast es zugelassen, weil du mich liebst. Diese Haltung wird in uns eine Freude wecken, die wir nicht für möglich gehalten haben. Lasst uns in allem dankbar sein. Ich will von David lernen, der sich dazu entschieden hat, Gott zu preisen. So eine Einstellung zieht sich natürlich über einen längeren Zeitraum hin. Und in diesem Zeitraum werden viele einzelne Entscheidungen getroffen. Für eine dankbare Haltung kannst du dich aber genauso entscheiden wie für Klamotten, die du am Morgen anziehst oder andere Entscheidungen, die du triffst. Und da rede ich jetzt nicht irgendwie von so einem Unfug wie der Kraft des positiven Denkens oder so, sondern ich frage dich einfach, hast du Grund für vieles dankbar zu sein? Und die Antwort ist, ja, hast du.
Ich glaube, wir kennen alle Robinson Crusoe, der Mann, der Schiffbruch erlitten hat. Er hat 28 Jahre im Roman auf einer einsamen Insel verbringen müssen. Und seine Geschichte zeigt, dass Dankbarkeit eine Entscheidung ist. Mal so ein Tagebucheintrag von Robinson Crusoe. Selbst wo ich meine Niedergeschlagenheit durch logisches Denken langsam in den Griff bekomme, tröste ich mich so gut ich kann und stelle dem Schlechten Gutes gegenüber. Da sagt er, mich hat es auf eine schrecklich einsame Insel verschlagen, ohne Hoffnung auf Rettung. Da könnte man klagen, gell? Aber ich lebe und ich bin nicht ertrunken wie all meine Schiffskameraden. Dank. Dann sagt er, ich habe nichts, womit ich mich gegen Menschen oder wilde Tiere schützen oder verteidigen könnte. Aber auf dieser Insel sehe ich keine wilden Tiere, so wie an der Küste Afrikas etwa. Was, wenn ich dort Schiffbruch erlitten hätte? Da fängt er an, Gott zu danken. Dann sagt er, ich habe keine Kleidung zum Anziehen, könnte man klagen. Dann aber sagt er, das Klima hier ist so heiß, dass ich auch so gar nicht anziehen könnte, wenn ich welche hätte. Und ich füge hinzu, ich stehe zwar im Stau, aber ich habe ihn nicht verursacht durch einen schlimmen Unfall. Deswegen danke ich Gott. Oder draußen herrscht eine Affenhitze, aber der Tank ist noch voll genug und die Klimaanlage funktioniert. Danke. Ich könnte klagen, ich verliere zwar Zeit, aber ich gewinne auch welche, die ich zum Beten und zum Danken nutzen will. Also seht in allem, was euch widerfährt, was euch querkommt, wo ihr euch ärgern könntet, seht doch auch mal den Segen, der darin verborgen ist. Die Entscheidung, dankbar zu sein, basiert auf Realität. Das ist kein Wunschdenken, wenn wir die guten Dinge betonen, es ist Weisheit. Und ich gebe euch einfach als Hausaufgabe den Rat mit, nehmt euch mal 7, es gibt doch diese kleinen Notizzettelchen, so quadratische Zettel, und legt die mal auf euer Nachtschränkchen. Und schreibt heute Abend, bevor ihr ins Bett geht, mal 5 Gründe auf, wofür ihr danken könnt. Meine Frau und ich haben das gestern getan, unter anderem für den Regengedank, der nicht viel war, aber immerhin hat es ganz schön geprasselt bei uns. Und schreib 5 Punkte auf, wofür du dankbar sein kannst. Und lies dir diesen Zettel am nächsten Morgen wieder durch und mach auch ein Gebet draus. Und am nächsten Abend schreibst du weitere 5 und du wirst die Woche über so viele Gründe finden zu danken und mach dir das nächsten Sonntag dann nochmal bewusst. Und ich glaube, dass das tatsächlich unsere Haltung prägen wird. Lass dich nicht wegen geplatzter Träume deprimieren. Sei nicht undankbar, maul nicht rum in der Gemeinde, in der Familie, sondern sei einer wie David, der so über den Wolken lebt, wo die Luft sauber ist und die Verheißungen Gottes strahlen wie die Sonne. In Vers 18 heißt es, bis hierher hast du mich gebracht. Und dann fügt er hinzu, und das ist noch zu wenig in deinen Augen, Herr Jahwe, du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferner Zukunft hin geredet und dies als Weisung für Menschen, Herr Jahwe. Das Kapitel endet, denn du, Herr Jahwe, hast geredet und mit deinem Segen wird das Haus deines Knechtes gesegnet sein für ewig. Das Haus Davids auf ferner Zukunft hin als Weisung für Menschen. Weißt du, was das heißt? Schlussendlich ist diese Geschichte ein Schatten auf Weihnachten. Denn wer hat den Plan vollendet? Es ist der Sohn Davids. Und wer ist der Sohn Davids? Es ist unser Herr, es ist Jesus Christus. Er ist der Sohn, wie er David verheißen war. Er ist es, der das Friedensreich errichten sollte. In ihm würde Gott auf der Erde wohnen. Mit Jesus zog Gott in diese Welt ein. So nahm Gott Wohnung unter Menschen. Jesus kam. Jesus wurde in Bethlehem geboren, genauso wie David, der Sohn Isais, in Bethlehem geboren ist. Und in Jesus erfüllen sich alle Hoffnungen, erfüllen sich alle unsere Träume. Gott will nicht dauerhaft in Häusern aus Stein wohnen, sondern in deinem Herzen. Und die Geschichte des Neuen Testamentes vollendet diese Geschichte von David. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Und so nah, wie Gott uns ist, der in uns wohnt, durch Christus, so nah hätte Gott in den kühnsten Träumen des Davids ihm nicht sein können. Und wenn er, Jesus Christus, in deinem Herzen wohnt, wirklich alle Bereiche deines Lebens, alle Zimmer deines Lebens ausfüllt und auswohnt und darüber bestimmt, dann hast du das Glück deines Lebens gefunden und du wirst nie wieder aufhören, Gott zu danken. Lass uns aufstehen und miteinander beten. Das wollen wir tun, Vater im Himmel, und dir von ganzem Herzen danken für das gute Wirken in unserem Leben, das wir feststellen, wenn wir ein wenig nachdenken. Wir danken dir, dass du uns mit einer wunderbaren Schöpfung umgibst, die wir genießen. Danken dir für die frische Luft nach dem Regen gestern. Danken dir, soweit das der Fall ist, dass wir gesund sind, dass wir Kraft haben, hierher zu kommen. Danken dir für die lieben Glaubensgeschwister um uns herum, für Menschen, die du uns zur Seite gestellt hast. Das sind keine vollkommenen Menschen, aber sie unterstützen uns und sie kümmern sich um unsere Belange. Und so danken wir dir sehr für die Gemeinde. Danken dir auch für dein Wort, auch heute Morgen. Danken dir für den Heiligen Geist, der uns das Wort aufschließt, der uns nachgeht und der deine Wahrheit in unserem Verhalten wirksam werden lässt. Danken dir dafür, dass Jesus, dein Sohn, zu uns gekommen ist. Danke für diese lebensverändernde Erfahrung, dass er in uns Wohnung genommen hat. Danken dir für die Gewissheit, dass du uns unsere Sünden vergeben hast. Danke für das ewige Leben, welch ein Geschenk. Und wir wollen uns heute dazu entscheiden, uns von dem abzuwenden, was uns frustriert, was uns in unserem Leben als Jünger von Jesus behindert, und wollen uns konzentrieren auf deine Güte, auf deine Gnade. Und wir beten, dass wir wirkliche Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, weil du es wert bist. Amen.